Lebenslänglich. Der Schweizer True Crime Podcast. Mit wahren Kriminalfällen aus der ganzen Schweiz.
Seine Taten sind genauso eiskalt wie die Nacht, die sein bester Kollege in dieser Höhle hat müssen verbringen. Wir reden in diesem Fall über den Höhlenmord am Bruckerberg und wie der Pascal seinen besten Kollegen lebendig begraben hat. Hallo, hallo!
Hallo miteinander! Wir sind Shirin Lacher
und Tanja Leibacher und das ist «Lebenslänglich», der Schweizer True Crime Podcast mit wahren Verbrechen aus der ganzen Schweiz.
Wir reden hier über Mord und andere Verbrechen. Triggerwarnung dazu findet ihr in der Folgenbeschreibung.
Wenn wir in diesem Podcast auch mal ein bisschen lockerer miteinander reden oder auch mal lachen, ist das nicht respektlos oder abwertend gegenüber den Opfern oder anderen Beteiligten gemeint.
Heute ist ein bisschen anders. Wir nehmen wieder mal zusammen auf, endlich. Und zwar nicht bei jemandem von uns zu Hause, weil wir einfach keine Zeit hatten, sondern wir haben uns in der Mitte getroffen, in einem Studio von der Audiokanzlei. Und ja, irgendwie ein mega cooles Feeling.
Es fühlt sich so mega professionell an. So irgendwie, also ich weiß nicht, es ist mega, mega lang her, seit wir einmal noch im Radiostudio aufgenommen haben.
Ja, echt.
Und jetzt sind wir so mega weit voneinander weggehockt und jetzt hocken wir uns so mega näher. So näher sind wir uns noch nie gehockt, weil wir normalerweise immer so Sicherheitsabstand machen wegen dem Mikrofon, dass wir nicht ganz so viel runterschrauben müssen. Ich finde es noch schön.
Ja,
so.
Echt.
Für euch macht es überhaupt nichts aus, aber vielleicht, ich finde es immer schöner, so Fälle miteinander aufzunehmen, weil man einfach ein bisschen mehr miteinander kann diskutieren kann. Diesen Weg hat man immer so eine kurze Verzögerung durch halt irgendwie den Videocall, den wir halt machen.
Mhm.
Und den haben wir jetzt nicht. Und das heisst, du kannst mir heute immer reinschnorren, wenn ich irgendetwas sage.
Und eben auch so, irgendwie so ein bisschen emotionalere Fälle sind eh cooler, wenn man das zweite aufnimmt, weil dann kann man viel mehr, so, dann spürt man viel mehr die Emotionen, wie wenn es einfach online ist und irgendjemand durch das Handy durch da etwas erzählt. Ja.
Ja, und ich kann sagen, heute der Fall, ich weiss nicht, wie er schlussendlich überkommt für die, die hören, aber für mich ist es ein sehr emotionaler Fall. Ich muss jetzt schon mal sagen, es ist ein sehr aktueller Fall. Und wir reden heute über den Mord am Bruckerberg. Ein Fall, der erst gerade vor einem Monat wieder am Gericht war. Und ich bitte alle, die vielleicht die Personen, die dort involviert sind, oder vielleicht sogar Angehörige sind von dieser Familie oder so, wenn ihr euch nicht 100% sicher seid, dass ihr das hören wollt, dann macht es bitte nicht und schaltet einfach in 2 Wochen wieder ein.
Mhm.
Weil, ja, ich tue heute ausnahmsweise noch verlinken, wenn es der True Crime Tipp kommt, falls ihr irgendwie den Schluss noch hören wollt oder so und den True Crime Tipp noch hören wollt, dann könnt ihr gescheiter den schauen oder was auch immer kommt. Überraschung, Überraschung. Ich glaube, ich weiss es selber noch nicht so genau. Ja, genau. Einfach weil es ist sehr, sehr ein aktueller Fall und es ist noch sehr zuvorderst in dem Sinn.
Ja, noch nicht so Zeit vergangen und die Verarbeitung von den Angehörigen oder alles ist halt noch nicht weit und darum ist es auch ein bisschen schlimmer, wenn jetzt jemand wird zulassen von dort.
Genau. Ganz genau. Darum bitte passet auf euch auf und lasst es gescheiter einmal nicht rein. Ich muss auch sagen, ich habe in dem Fall mit mehreren Leuten geredet, die vor Gericht waren bei den verschiedenen Verhandlungen. Es ist sehr viel ist aus zweiter Hand in dem Sinn, erster Hand. Ich weiss auch nicht, was es ist, aber auf jeden Fall für Leute, die mal bei den Verhandlungen dabei waren. Und Sachen, die vielleicht nicht irgendwo stehen oder weiss auch nicht was. Und darum können wir ein bisschen mehr auf die Täterschaft eingehen. Ich sage jetzt noch nicht mehr, weil einfach für die, die den Fall noch nicht kennen, sollen ja noch ein bisschen überrascht werden oder so.
Mhm. Ah, und wenn ich noch sagen wollte, wir machen ja immer so kleine Videos, wo man dann noch vom Podcast, also von der Folge, auf Insta postet. Und letztes Mal hatte ich so eine Gaudi mit dem Schneiden von diesen Videos, weil es ist einfach so lustig, wir hatten so viele Outtakes. Und irgendwie ja, es ist einfach so lustig, sie zu schneiden. Und wenn ihr es noch nicht gesehen habt, geht unbedingt auf Instagram die Videos schauen, weil es ist so lustig.
Ja, ich glaube, wir haben ein bisschen zu fest Freude an für einen Mordfall. Also ja. Es ist so, wir haben uns aber jedem Scheissdreck halber können uns kaputt lachen.
Ja.
Und
das war halt auch einfach französisches Zeug gewesen und wir haben es beide einfach nicht können aussprechen. Ach ja, einfach so lustig. Ja,
aber für alle, die Französisch können, vielleicht Muttersprache ist oder so, es tut uns leid. Und es tut uns auch leid, wenn irgendetwas Italienisches kommt. Heute kommt wieder irgendeine italienische Ortschaft vor. Oder besser gesagt, es ist eine Schweizer Ortschaft, aber italienisch ausgesprochen. Ich habe keine Ahnung, ob ich es richtig aussprechen würde. Es tut mir jetzt schon mal leid für alle, die Italienisch können, okay?
Wir geben uns einmal Mühe, aber ja.
Ja. Aber ich würde sagen, wir finden jetzt auch einen Fall. Der Dejan ist ein sehr ruhiger junger Mann. Er ist 24 und lebt noch bei seinen Eltern in Hündwangen. Das ist ein Ortsteil von Bülach im Kanton Zürich. Zu seinen Eltern und auch zu seinen beiden Schwestern hat er ein sehr gutes und enges Verhältnis. Wie schon gesagt, ist er eher ein ruhiger. Er drängt sich nicht in den Vordergrund und wirkt eher ein bisschen unsicher. Vielleicht liegt das auch daran, dass der Dejan stottert. Er wirkt eher auch noch ein bisschen kindlich für sein Alter. Er macht eine Lehre bei einem Fahrzeugeinrichter, ist dort unter seinen Kollegen beliebt und eigentlich dafür bekannt, dass er immer gut drauf ist. Im Dezember 2018 begegnet er am 22-jährigen Pascal. Der lebt alleine in seiner Wohnung zu Windisch im Kanton Aargau. Die zahlt er von seiner Invalidenrente und den Ergänzungsleistungen. Der Pascal ist eher so ein bisschen der Störenfried in dieser Freundschaft. Er hatte eine schwere Kindheit, hatte immer Mühe, sich an Regeln zu halten und die zu befolgen. Und weil er mit seinen Eltern so viel gestritten hat, hat er einen Teil von seiner Teenagerzeit im Kinderheim verbracht. Dort fällt er auf, weil er ab jeder Kleinigkeit aggressiv wird und ständig ausrastet. Nebenbei leidet er an Angstzuständen. Er ist ein Einzelgänger. Aber mit dem Dejan hat er einen sehr guten Kollegen gefunden und zusammen verbringen die beiden jetzt sehr viel Zeit. Sie machen zusammen Ausflüge, gehen wandern, der Pascal hilft am Dejan, ein bisschen aus sich rauszukommen und der Dejan gibt dem Pascal die Freundschaft, die der bis dahin so noch nicht gekannt hat. Plus, der Dejan zahlt quasi alle Ausflüge, die er mit dem Pascal unternimmt, weil er ja der ist, der arbeitet und das Geld verdient. Die Familie von Dejan ist mit der Aufteilung nicht so ganz einverstanden. Aber weil es am Dejan sein Geld ist, haben sie dabei nichts mitzureden. Die Familie ist aber auch sonst nicht ganz einverstanden mit dem Pascal. Sie haben das Gefühl, dass er den Dejan unterdrückt und ihn klein macht, wenn er ihm sagt, dass er kein richtiger Mann sei. Der Pascal aber meint, er wolle am Dejan ja nur helfen, damit er eben ein richtiger Mann wurde. Und darum machen die beiden ständig Mutproben. Der Pascal nennt die Mutproben Challenges.
Sorry, ein richtiger Mann, das kannst du doch nicht so sagen. So, du bist kein richtiger Mann. Ja.
Finde ich auch nicht, aber du wirst noch merken, der Pascal ist sehr eine dominante Person. Einer, wo, ja, was soll ich sagen, in einer Beziehung wäre es eine toxische Beziehung. Da ist es vielleicht eine toxische Freundschaft, aber das merken wir jetzt noch. Er erzählt dem Dejan auch, dass die Challenges ein Spiel sei, wo Leute auf der ganzen Welt mitmachen. Sie können jetzt so Punkte sammeln und wenn man eine Mutprobe nicht besteht, kommen aus dem Spiel raus. Sie steigen Felsen drauf, laufen auf einer Mauer oder balancieren über ein Brückengeländer. Ein falscher Schritt und es wäre der sichere Tod. Der Überblick über diese Punkte hat Pascal und er ist es auch, wo die Challenges meistens filmen. Er kommentiert dann im Hintergrund, wenn der Dejan wieder irgendeine riskante Aktion macht. Er beschimpft seinen Kollegen dabei als Hund, verflucht ihn und macht ihn sonst mit seinen Kommentaren völlig fertig. Der Dejan spornt das alles noch mehr an. Schliesslich will er die Punkte und er will ja schliesslich ein richtiger Mann sein. Zudem hat er das Gefühl, im Pascal seinen besten Kollegen gefunden zu haben. Und dann wird er ihn natürlich beeindrucken. Die Mutproben machen die beiden eben meistens auf ihren Ausflügen. So wie, wo sie 2019 im Tessin auf eine Cimetta steigen wollen. Ohne Ausrüstung und vor allem ohne jegliche Erfahrung haben die beiden dort die steilen Pfade aufklettern. Das machen sie dann auch, bis sie irgendwann an einen Felsspalten kommen. Was dann genau passiert, kann man nachher nicht zu 100% sicher sagen. Auf jeden Fall geht Dejan in die Felsspalten runter. Aber anstatt dass Pascal den Notruf wählt, steht er einfach nur dort. Wie durch ein Wunder hat Dejan den Sturz ohne grössere Verletzungen überlebt. Und er kann selber den Rega anrufen. Die kommt die beiden jungen Männer dann abholen. Zuhause kommt dann die Frage auf, was denn genau passiert ist auf dieser Wanderung. Aber er mag sich nicht mehr so richtig daran erinnern. Irgendwie ist er plötzlich in dieser Spalte unten gelegen und hat ein wahnsinniges Glück gehabt. Ein komisches Gefühl hat Dejan aber gleich. Irgendwie hat er nämlich gleich das Gefühl, dass er nicht einfach gestolpert oder ausgerutscht sei. Es ist ihm, als hätte er vor seinem Sturz einen Schlag gespürt. Aber Pascal würde so etwas doch niemals machen. Er ist ja schließlich sein Kollege. Gleichzeitig erzählt er seinem Vater von dem Verdacht. Unter Tränen gehen sie zusammen noch einmal den ganzen Ausflug durch und kommen dann zum Schluss, dass es sicher nur ein Versehen war. Aber der Vater von Dejan glaubt nicht ganz dran. Auch wenn er das gegenüber von seinem Sohn nicht zeigt. Auch die Schwestern und die Mutter des 24-Jährigen sind noch viel skeptischer als vorher. Der Dejan trifft sich schon in der Woche darauf wieder mit dem Pascal. Ihm gegenüber erwähnt er mit keinem Wort etwas von seinem Verdacht. Er hat Angst, dass ihm der sonst die Freundschaft kündet. Und das wäre für ihn eine Katastrophe. Außer dem Pascal hat der Dejan ja nicht wirklich jemanden, wo er mit ihm Ausflüge unternehmen und Sachen erleben kann. Die anderen in seinem Alter hängen irgendwo ab, saufen und rauchen. Und das muss er ganz sicher nicht haben. Und der Pascal hat es ja auch sicher nicht extra gemacht. Die beiden machen weitere Challenges und dann ist es soweit. Der Dejan schafft eine Prüfung nicht. Er hat das Gefühl, dass es jetzt endgültig vorbei ist und ihm der Pascal den Rücken kehrt. Aber der sagt, er gebe ihm eine zweite Chance. Am Sonntag, am 7. April 2019, es ist eine Woche vergangen, seit die beiden von der Bergrettung im Tessin aufgelesen worden sind, kommt er von Pascal eine Nachricht über mit den Zugverbindungen auf Bruck. Das liegt direkt neben Windisch, wo der Pascal ja wohnt. Der Pascal will mit ihm auf den Hausberg, um die neue Challenge zu starten. Der Dejan hat Angst, wieder zu versagen und Angst davor, dass ihm der Pascal dann endgültig die Freundschaft künden würde. Er schreibt ihm darum schon mal eine Nachricht. Ich sage dir jetzt schon, es war schön, dich kennengelernt zu haben und eine schöne Zeit noch und hoffentlich bis irgendwann. Es ist zwar traurig, dass wir uns nicht mehr sehen, aber es ist halt so. Hinterdrein schreibt er noch, heute müssen wir es noch mal geniessen.
Irgendwie kann ich die Freundschaft voll nicht nachvollziehen. So, er hat ständig Angst, dass der andere der Pascal ihm irgendwie die Freundschaft kündet. Er lebt in einer ständigen Angst und muss die ganze Zeit Challenges machen, hat die ganze Zeit das Gefühl, er sei nicht gut genug für die Freundschaft. Und allgemein, ich check so zum Teil so Männerfreundschaften nicht, wo irgendwie so nur um Challenges gehen und umeinander irgendwie Arbeit machen und keine immer besser sind wie der andere. Keine für mich ist eine Freundschaft so Mental Support und so Deep Talks und keine Ahnung, einfach so. Ich weiß nicht, so mega etwas anderes.
Ja, ich weiß, was du meinst.
Und es zieht mir jetzt schon alles zusammen, weil ich kenne den Fall ein bisschen, nicht so genau, aber oh, nein, ich kann jetzt schon nicht mehr. Es ist so, renn doch einfach weg, Dejan. So, nein, ich gehe einfach nicht mit dem immer mit damit. So.
Ja, aber ich habe das Gefühl, das ist so das genau Gleiche, wie wenn man Frauen, die daheim häusliche Gewalt erfahren oder so, wenn man denen sagt, spring doch einfach davon.
Mhm.
Und ich glaube, der Dejan in dem Moment, er stottert, er ist sehr unsicher, er ist 24, macht eine Lehre und hat nicht wirklich viele Kollegen. Mhm. Und ich glaube, er ist wirklich der Meinung, der Pascal ist sein bester Freund.
Mhm.
Und er kann mit ihm Sachen unternehmen, hat mit ihm gute Zeiten. Und ich glaube, er merkt gar nicht gross, dass er von ihm so unterdrückt wird. Und das eine Freundschaft sollte bedingungslos sein und das ist die definitiv nicht.
Ja, er denkt, wieso, das ist normal, weil er halt keine oder fast keine andere Freunde hat und darum hinterfragt das vielleicht auch nicht so.
Mhm. Er tut einem mega leid. Ja. Und du hast wirklich das Gefühl so, oh, komm, sag doch einfach nein und weiss auch nicht was. Und, aber irgendwo verstehe ich ihn auch, weil ich glaube, das Gefühl von allein sein, von nicht wirklich Kollegen um dich herum zu haben, das ist ein mega schlimmes Gefühl. Und ich glaube, weil er das halt wahrscheinlich sehr lange so gehabt hat und dann endlich den Pascal kennengelernt hat und plötzlich jemanden gehabt, der ständig mit ihm Sachen unternommen hat, das muss etwas mega Schönes sein. Und
voll, dann fühlt es sich auch gut an, egal wenn es nicht perfekt ist. So.
Voll. Der Dejan verpasst dann den eigentlichen Zug und muss den nächsten nehmen. Das macht den Pascal schon mal ein bisschen ranzig. Um 20.11 Uhr treffen die beiden sich dann zu Bruck am Bahnhof. Zusammen laufen sie dann los. Bis zum Fuss vom Berg geht es gerade mal 10 Minuten und dann geht es zuerst mal steil obsi. Oben kommt man dann in einen Wald und der Pascal kann es nicht lassen, ihm schon dort weitere Challenges zu stellen. Der Dejan wird immer müder und wehrt sich irgendeinmal dagegen. Die beiden fangen an zu streiten und trennen sich. Kurz nach den zwei schreibt der Pascal wieder. «Alles Gute. Hast halt keinen Spass und Humor. Dann gang halt wieder mit dem Ahmed saufen und rauchen.» Kurz darauf schickt er noch eine Sprachnachricht hinterher. Der Dejan sei aus dem Spiel draussen. Ausser, er würde jetzt gerade zu ihm kommen und eine Challenge bestreiten. Der Dejan lenkt ihn. Die beiden wandern rauf zu den Sandsteinhöhlen. Es ist so ein Ort, wo viele Wandernde gerne heranwandern, um die Höhlen anzuschauen. An diesem warmen Apriltag ist aber niemand dort unterwegs. Der Pascal steuert eine von diesen Höhlen an. Eine kleine, die man wahrscheinlich nicht einfach so entdecken würde. Aber weil er direkt am Bruckerberg aufgewachsen ist, kennt er die Gegend gut. Die kleine Höhle ist gerade mal 30 cm hoch und 50 breit. So gross, dass sich der schlanke Dejan gerade so möchte reindrücken. Das soll er nämlich. Er soll seine Uhr abgeben und reinkriechen und dann 10 Minuten dort innen bleiben. Der Pascal mieche unterdessen die Höhle mit einem Stein zu. Er würde die Challenge auch machen, sobald sie den Dejan überstanden hätte. Aber der will nicht. Er hat Angst. Wer weiß, was wirklich hinter dem schmalen Eingang ist. Vielleicht geht es meterweit das Loch ab oder er schreckt mit irgendeinem Insektenschwarm auf. Der Pascal wird hässig und er droht dem Dejan wieder die Freundschaft zu künden. Und wie wir ja wissen, ist das ein Schlagargument.
Ich bin nur schon dort, wo sie im Tessin dort aufgeklettert sind und der Dejan in die Spalte gefallen ist und der Pascal nicht einmal den Rettungsdienst oder den Träger oder was auch immer angerufen hat. Ah, hallo, irgendwie so, wieso nicht? Da machst du doch einfach, wenn dein Freund in Not ist, ja. Oder keine Ahnung.
Er hat Angst gehabt, dass er dann die Kosten zahlen von der Rega. Und dann hat der Dejan gesagt, er zahle die Kosten, aber jetzt muss jemand die Rega. Ja. Und er hat zum Glück die App auf dem Handy gehabt und hat so können die Rega rufen.
Aha.
Also.
Oh mein Gott, sorry, aber ja, logisch. Du musst die Kosten auch irgendwie decken, aber meistens zahlt ja irgendwie die Krankenkasse oder keine irgendeinen Teil. Und ach, ja.
Ja, ich verstehe es, aber
macht mich hässlich.
Eben, es ist so in dem Ding, wo er einfach nicht sieht, wie toxisch also ja. Es ist. Und eigentlich hasse ich das Wort toxisch. Immer die Leute, die sagen, das ist so eine toxische Beziehung, das ist so eine toxische Freundschaft und was weiß ich alles. Das Wort toxisch, das macht mich hässlich, aber es ist halt einfach. Es ist Gift für die Seele und das merkt man nicht, weil es einem von innen auffrisst.
Voll.
Der Dejan zieht die Jacke und die Uhr ab. Dann übergibt er seine Sachen und auch das Handy seinem angeblichen Kollegen. Es ist etwa 3 am Nachmittag, wo sich der Dejan auf den Bauch legt und kopfs voran in die Höhle hineinkriecht. Nach einer Zeit schiebt der Pascal einen Stein vor die Höhle. Der Dejan kommt Panik über, aber raus kann er nicht mehr. Er ist eingesperrt. Er ruft laut, der Pascal soll ihn rauslassen, aber der macht das Gegenteil. Mit einem Ast hebelt er Stein und Erde raus, die dann von oben auf die Höhle runterfallen. Drinnen schreit der gefangene Dejan wie am Spiess und es passiert einfach nichts. Immer mehr Steine, Äste und Schutt landet vor dem Eingang, bis niemand mehr sieht, dass dort jemals eine Höhle war. Jetzt sammelt Pascal Stöckli Laub und trockene Holzklötze zusammen. Als er sie zu einem schönen Häufchen gebüschelt hat, nimmt er sein Feuerzeug führe und zündet das Feuerchen an. Dann sucht er nochmal einen langen Stecken und schnitzt vorne mit seinem Sackmesser einen Spitz rein. Als das Feuerchen brennt und eine leichte Glut entsteht, spiesst Pascal einen Serval auf sein Stecken und hebt es über das Feuer. Die Hilfeschrei hört er nicht mehr. Dafür hat er viel zu viel Zeug vor den Eingang der Höhle geschossen. Als er die Wurst fertig gegessen hat, rührt er das Handy vom Dejan ins Feuer. Das fängt sich von der Hitze an aufblähen und Pascal kommt Angst über, es könnte explodieren. Schnell packt er es mit zwei Stöcken und schleudert es in den Wald rein. Die Jacke vergrabt er etwas weiter oben im Wald und die Uhr nimmt er mit. Er will sie daheim in seine Vitrine stellen. Er macht sich auf den Heimweg und steigt ungefähr am 8. Uhr zurück in die Zug ein. Er hat also noch ziemlich lange neben der Höhle gehockt. Und als er gegangen ist, hat er nicht einmal vielleicht daran gedacht, Dejan wieder aus dem Gefängnis zu befreien.
Also nur schon dort, wo er das Handy abgegeben hat, habe ich mir gedacht, nein, nimm doch das Handy mit. Weißt du, dort im Felsspalt hat er wenigstens noch den Regen anrufen, weil er das Handy noch hatte. Und nachher muss er das Handy abgeben. Er hat schon den Verdacht, dass der Pascal hinter einem anderen gesteckt hat und ihn vielleicht im Felsspalt abgeworfen hat. Und dann vertraut er ihm trotzdem wieder, gibt ihm auch noch das Handy ab und geht in die Höhle. Ach, aber ich würde ja nicht Dejan die Schuld geben, weil es ist ja die Idee von Pascal und der Pascal ist der, der alles gemacht hat. Und, ach. Aber wenn ich noch gedacht habe, der Stein hätte ja der Pascal anschieben können.
Ja.
Ist denn er so viel stärker oder ist es einfach wie auf die andere Seite nicht gegangen, um den Stein wieder wegzunehmen, bevor alles andere Grill und Äste und alles vor der Höhle waren und Dreck?
Ja, du musst dir halt wirklich vorstellen, dass die Höhle, die ist gerade mal 30 cm hoch.
Mhm.
Und der Dejan ist kopf voran dort rein und du hast eigentlich keinen Platz, um dich wirklich gross zu bewegen.
Mhm.
Der Pascal hat das auch mit Stück und gehebelt und halt wirklich so mit dieser Hebelwirkung, wo halt ein Stein nachher leichter ist, er hätte ihn rollen können.
Mhm.
Und so einfach positionieren, dass von innen dran nicht mehr möglich war, den Stein wegzutun, weil er hatte auch nicht gross Platz gehabt, zum Ausholen oder so.
Mhm.
Der glaube 90 Kilo oder so hat der Stein gewogen. Oh, also wirklich, oh wirklich viel.
Ja.
Und ich finde es auch so makaber, denn schüttet er den Eingang zu und macht ein Feuer und brötelt einen fucking Serval an. Währenddem sein Kollege in dieser Höhle hockt, Todesängst ausstoßt, schreit und klopft und macht. Und
ja, und nur schon, dass er so viel Äste und Dreck und was rein war, drüber gestreut hat, dass es nicht mal mehr gehört. Also, dass die Schreie einfach untergehen in dieser Höhle. Da muss ja richtig viel Sachen gewesen sein.
Also er gehört zwischendurch gehört er schon, dass es irgendwo klopft oder man ist sich da nicht sicher, ob er sich das einfach noch einbildet oder ob er wirklich noch die Schreie gehört, aber egal, ob er es gehört oder nicht, das ist einfach wahnsinnig makaber.
Ja, und draussen geniesst er sein Leben mit dem Feuer und dem Serval. Oh mein Gott.
Wo der Dejan nach der 10 nicht wie versprochen daheim ankommt, fangen seine Eltern an, sich Sorgen zu machen. Normalerweise gibt er doch immer Bescheid, wenn er nicht pünktlich heimkommt. Als er dann am nächsten Tag auch nicht beim Arbeiten auftaucht, geht die Familie zur Polizei und schon ein paar Stunden später publizieren die Medien eine Vermisstenmeldung vom 24-jährigen Dejan. Der Pascal muss ja nicht arbeiten. Er ist ja schliesslich arbeitslos. Also macht er sich wieder auf den Weg auf die Brücke. Von dort aus steigt er wieder auf den Bruckerberg bis zu der Sandsteinhöhle. Dort schiebt er nochmal mehr Dreck, Stein und Äste vor den Höhleneingang. Von innen hört er Klopfgeräusche. Der Dejan lebt noch.
Was? Ich habe gar nicht gewusst, dass der Pascal nochmal dort ankommt. Oh mein Gott, so zurück an jetzt noch nicht Tatort, aber irgendwie gleich schon Tatort, weiss auch nicht.
Es ist in dem Sinn gleich schon Tatort, ja, das ist ein Verbrechen. Und ich meine, er hat seinen Kollegen dort eingesperrt, einen knapp 19-Jährigen, wo
ja.
Also eben, also, das kannst du dir überhaupt nicht vorstellen. Und als er dann auch dort vor dem Eingang steht, von dieser Höhle, wo man den Eingang jetzt nicht mehr sieht, läutet sein Telefon. Am anderen Ende ist ein Ermittler von der Zürcher Kapo. Der informiert Pascal, dass sein Kollege vermisst werde und fragt ihn, wenn er den Dejan das letzte Mal gesehen hat. Der Pascal erklärt ihm, dass er ihn am Sonntag das letzte Mal gesehen habe. An drei haben sich die beiden getrennt. Und das stimmt eigentlich auch. Während er den Polizist anlügt, hört er das Klopfgeräusch von Dejan. Unterdessen ist in der Höhle noch etwa 8 Grad. Am Dejan wird mittlerweile neben Durst und dem Hunger auch die Kälte zum Verhängnis. Der Dejan ist nur mit einer Stoffhose und einem T-Shirt bekleidet. Und jetzt möchte ich nochmal eine Triggerwarnung aussprechen. Wir kommen jetzt quasi zum schrecklichsten Part von dieser Folge. Für die, die das jetzt nicht möchten hören, spulen bitte einfach ein bisschen weiter. Es ist jetzt quasi der Teil, der den Fall zu einem Mordfall macht. Wenn wir normalerweise frieren, fangen wir an zu zittern und mit den Zähnen klappern, weil sich der Körper halt irgendwie selber aufwärmen will. In dieser Zeit zieht sich das Blut zurück zu den lebenswichtigen Organen. Irgendwann werden dann die Extremitäten gar nicht mehr durchblutet. Wenn dann der Körper immer weiter abkühlt, kommt er in eine Art Erregungszustand. Das kann man ein bisschen vergleichen mit einem Adrenalinschub oder zum Beispiel mit gewissen Drogen, die einen mega wach machen und mega fokussiert machen. Man sieht plötzlich ganz scharf, man hört besser und man spürt alles. Die Muskeln fangen an zu zittern und die Atmung und der Herzschlag werden schneller. Es ist sozusagen der Überlebensmodus. Alle Gefäße ziehen sich zusammen, um eben den inneren Kern vom Körper warm zu behalten. In der nächsten Phase passiert dann sozusagen das Gegenteil. Alles wirkt wie durch einen Filter. Das Herz geht langsamer und das Schnaufen oberflächlicher und auch langsamer. In dieser Zeit weitet sich dann die Blutgefäße wieder auf einen Schlag. Das Blut schießt zurück in den Körper und es wird einem ganz heiß. Man hat das Gefühl, es zu verbrennen. Das ist der Zeitpunkt, wo man meistens die Kleider abzieht, weil man so heiß hat. Kurz darauf stirbt man. Und genau so geht es auch am Dejan, nur dass es niemand mitbekommt. In der Nacht wird es immer kälter und am Tag mag es nicht mehr aufwärmen. Er verfriert und niemand merkt es. Nur der Pascal, wo er Klopfgeräusche nicht mehr hört. Aber erzählen tut er niemandem davon. Auch nicht, als Dejan seine Schwester ihn auf Facebook anfragt. Die Familie versucht, neben den Ermittlungen der Polizei auch selber nach ihrem Sohn und Brüdern zu suchen. Aber ohne Erfolg. Der Pascal geht immer wieder zurück zu den Sandsteinhöhlen, um sicher zu sein, dass der Eingang immer noch gut verschüttet ist. Ab und zu rührt er nochmal ein Ladung Material drauf, das auch ganz sicher niemand die Leiche vom Dejan findet. Im Oktober fliegt er dann auf Tunesien in die Ferien. Dort liegt er am Strand, macht Städtetrips und reitet zum ersten Mal in seinem Leben auf einem Kamel. Ein halbes Jahr später, im April 2020, ist gerade der erste Lockdown angebrochen. Die Welt scheint stillzustehen und währenddem wir uns darüber aufregen, dass es in der Migro kein WC-Papier hat und man sich nicht mit mehr als 2 Leuten auf eine Staff treffen, ist es schon fast ein Jahr her, wo der Dejan verschwunden ist. Auch nach einem Jahr gibt es noch keine Spur vom jungen Mann, der mittlerweile 25 wäre. Für die Familie ist es ein Jahr voller Angst, Trauer und Verzweiflung, falscher Hoffnungen. Die Mutter von Dejan wiederholt gegenüber den Medien immer wieder, sein Sohn gibt man niemals auf. Niemals. Am 5. April 2020 wandert eine Familie auf den Bruckerberg. Auch sie kennen sich in der Gegend aus und wissen, wo die Sandsteinhöhlen sind. Jemand von ihnen erinnert sich auch an eine Höhle, die jetzt nicht mehr rum ist. Sie hatte einen kleinen Eingang, gerade mal 30 cm breit und etwa 50 hoch. Dort, wo der Eingang gesehen war, liegen jetzt Steine und Äste vor. Wahrscheinlich hat es einen kleinen Erdrutsch gegeben. Mit vereinten Kräften buxieren sie alles auf die Seite und wo sie die Höhle hineinschauen, machen sie den schlimmsten Fund von ihrem Leben. In der Höhle drinnen liegt ein Leiche. Der Dejan. Die Polizei ist schnell vor Ort. Sofort wird alles abgesperrt und die Spurensicherung fängt an, alles ganz genau unter die Lupe zu nehmen. In der Höhle innen findet es Fußabdrücke und etwas weiter im Wald ein halb verbranntes Handy. Neben der Leiche liegen die Kleider. Damit ist auch der Ermittler innen klar, dass das Opfer muss verfroren sein. Das bestätigt auch die Rechtsmedizinerin. Sie entdeckt sogenannte Vishnesky-Flecken. Die entstehen, wenn jemand unterkühlt ist. Je ausprägter die Flecken, desto länger hat das Opfer gelitten. Und sagen wir so, am Dejan seine Flecken sind sehr stark ausprägt. Die Rechtsmedizinerin geht davon aus, dass er mehr als 24 Stunden in dieser Höhle innen überlebt hat. Der Polizei ist auch schnell klar, wer der Tote ist. Die Haarfarbe, die Grösse und das Alter stimmen. Als sie die Nachricht bei den Eltern von Dejan überbringen müssen, läutet es an den Türen. Die Familie hat bis zum Schluss daran geglaubt, dass sie ihren Sohn wieder lebendig werden können in die Arme schliessen. Aber aus dem wird nichts. Die Gewissheit über den Tod von Dejan bringt ihnen aber auch keine Erlösung. Um zu erfahren, wie er gestorben ist, zerreißt ihn das Herz ein zweites Mal. Trotzdem wissen sie noch nicht, wie das alles gekommen ist. Sie erzählen der Polizei aber von Pascal und damit entsteht bei den ErmittlerInnen ein vager Verdacht. Sie erzählen der Polizei alles über das Tessin, den Absturz, die Mutprobe und die in ihren Augen toxische Freundschaft zwischen den beiden. Daraufhin wird an Pascal sein Handy überwacht. Etwa einen Monat nach dem Fund der Leiche belauscht sie dann das Telefonat zwischen dem Pascal und dem Ahmed. Er erzählt ihm, dass ihn der Tod von Dejan überhaupt nicht kratze. Man müsse es so akzeptieren und ihm gehe es super. Eigentlich besser denn je. Weil der Pascal aber regelmässig sein Handy wechselt, ist es für die Polizei schwer, irgendwelche Indizien zu finden. Sie setzen darum einen verdeckten Ermittler auf den mittlerweile 21-Jährigen an. Erst 11 Monate nach dem Fund am Bruckerberg wendet sich die Polizei wieder an die Medien. Diesmal machen sie öffentlich, dass es sich am Bruckerberg um ein Tötungsdelikt gehandelt hat. Sie veröffentlichen den vollen Namen von Dejan und ein Foto von ihm. Ihr könnt die Fotos übrigens auf Insta anschauen. Sie sind aber pixelt. Das von Dejan wegen der Familie und der Angehörigen und das von Pascal, weil er halt noch sehr jung ist und, ohne jetzt zu spoilern, aber vielleicht gleich noch ein Leben in Freiheit vor sich hat. Die Kantonspolizei Aargau und die Staatsanwaltschaft bitten die Bevölkerung um Mithilfe. Alle, die die beiden jungen Männer an dem 7. April gesehen haben, sollen sich doch bitte melden. Wie immer gehen die Meldungen ein, aber keine führt die Polizei zum Täter. Darum besuchen jetzt auch die Eltern von Pascal. Zwar lebt er schon lange nicht mehr bei ihnen, aber schliesslich darf keine Spur unbeachtet bleiben. Sie beschlagnahmen eine Schaufel und einen Pickel, das Handy und Computer der Eltern. Auf dem Nattel vom Vater findet sie dann auch ein Bild, das ihm sein Sohn geschickt hat. Darauf zu sehen ist die Aussicht vom Bruckerberg, genau am Standort der Sandsteinhöhle. Es ist vom 7. April 2019. Das reicht der Polizei. Am 21. März 2021 wird der Pascal festgenommen. Währenddem er in U-Haft sitzt, lässt sich sein Vater von jensten Medien ablichten. Und ich würde sagen, wir hören jetzt mal rein. Der Ton kommt von einem Beitrag, den Blick dort mal gemacht hat.
Ich kann mir da nicht vorstellen, dass der das allein gemacht hat. Oder dass er überhaupt so weit gekommen ist. Das kann ich mir nicht vorstellen. Wahrscheinlich hat er Hilfe gehabt oder irgendetwas, weil er schon immer ein schlechtes Leben hatte. Er ist immer angestiftet worden auf gewisse Sachen. Du musst da machen. Und er hat sie nicht meistens ausgeführt. Er hat ihn gut gekannt, ja. Sie waren auch miteinander im Tessin unten gewesen, und dann haben sie gesagt, sie seien rausgeflogen worden mit dem Helikopter, er sei stecken geblieben an ihm. Und da hat er nie etwas gesagt von dem. Er hat die Höhlen erkannt, aber er hat nie etwas erzählt, dass er da oben war. Er hat nur einmal gesagt, er sei nicht mehr rum, sie finden ihn nicht mehr, er weiß auch nicht, wo er ist. Mir hat er nicht gesagt. Ja, es ist schon ziemlich steil und wir sind auch am Zweifeln, wir haben das diskutiert. Wir können uns das gar nicht vorstellen, dass der wirklich, weil er ist ja grösser gewesen, schwerer gewesen, dass irgend so etwas passieren kann. Das können wir uns nicht vorstellen. Ja, die sind am 4. ab 7. Uhr morgens hier bei mir gestanden, etwa 10, 15 Leute. Haben das ganze Haus ersucht. Also uns hat man nicht beschattet, nein, aber innen hat man beschattet gehabt, ziemlich lang. Über das Handy und alles und es ist auch nichts rausgekommen dort. Ich glaube nicht daran, ich glaube höchstens, dass er mitgenommen worden ist. Dass das organisiert worden ist irgendwie. Dass man es einfach wieder in die Schuhe schiebt. Er soll alles zugeben, wenn irgendetwas war. Oder auch seine besten Freunde verpfeifen. das kann ich sagen.
Um nochmal schnell zusammenzufassen, der Ton ist von Pascal, seinem Vater. Blick ist jetzt mal zu denen heimgegangen. Und der Vater von Pascal sitzt am Küchentisch, so eine Eckbank, so eine alte Wohnung. Man stellt sie sich nicht sehr super vor, auch wenn man den Vater sieht, jetzt ohne irgendwie Vorurteile oder so. Und das sind jetzt mehrere Antworten zusammengeschnitten. Das hat Blick dort mal schon so gemacht. Sie haben einfach ihre Fragen rausgenommen. Und der Vater ist fest davon überzeugt, also ich weiß nicht, ob er wirklich davon überzeugt ist, aber er sagt davon überzeugt sein, dass sein Sohn so etwas niemals machen würde, ohne dass er nicht angestiftet worden wäre. Und er glaubt, dass sein Sohn, wenn er dabei war, nur ein Handlanger gewesen sei. Dass das irgendwelche andere Typen waren, die Pascal einfach mitgenommen haben und dann das dem Dejan vielleicht angetan haben. Also er glaubt absolut nicht daran, dass sein Sohn so eine schreckliche Tat könnte begehen.
Mhm, verstehe ich auch. Irgendwo durch ein bisschen, weil als Vater oder als Mutter oder auch immer denkst du doch nie, dass irgendwie dein Sohn oder deine Tochter oder irgendjemand so etwas machen würde. Aber ja, voll, ist schon ein bisschen, weiss auch nicht.
Was haltest du davon, dass der Vater sich vom Blick so ablichten lässt?
Das finde ich auch ein bisschen komisch, weil du bist halt Angehörige von einem eventuellen Täter und keine Ahnung, das ist einfach schwierig so. Aber es gibt halt viele Leute, die keine Erfahrung haben mit Medien und sie wissen halt nicht, dass man das nicht sollte. Mhm. Und vielleicht, eben, wenn Blick läutet, denkst du so, ah ja, jetzt muss ich ja fast Auskunft geben oder keine Ahnung, irgendwie. Und die können auch gut überreden. Also da kennt man ja selber als Journalist oder Journalistin.
Sowieso. Ich kenne auch den Journalist, der dort war. Also bei uns so in den Journikreisen ist es wie bekannt, wer an so Sachen geht. Es ist immer so ein bisschen der gleiche Journi, der zu den Leuten heimgeht und geht läuten und sie halt auch wirklich gut kann dazu überreden. Sie sehr viel bedrängt.
Voll. Ja, wir hatten auch mal so einen Fall gehabt, an der Kante, also es ist kein True Crime Fall, nichts, aber es ist wie so gewesen, dass irgendwelche Journalisten haben wollen, Auskunft von Leute haben und ja, es ist dann so eine Mail gekommen, alle Schüler so, sagen einfach nichts bitte und so, weil es ist einfach besser.
Mhm. Es ist auch so, je mehr Erfahrung ein Schüler hat, desto überzeugender kann er oder sie sein. Und ich merke das an mir selber. Ich meine, ich arbeite jetzt noch nicht wahnsinnig lange in den Medien, aber ich habe ein halbes Jahr intensiv bei einem Fernsehsender gearbeitet und die Skills, die ich mir dort angelernt habe, die sind wahnsinnig. Also das ist so, wie du lernst, Leute zu überzeugen, dass sie dir vor die Kamera stehen, weil du einfach jemanden brauchst, der in deinem Beitrag redet. Mhm. Und ich will das überhaupt nicht irgendwie... Auf der einen Seite will ich es nicht schönreden und auf der anderen Seite ist es in dem Sinne auch nichts Schlimmes. Voll. Ich finde, es ist eine Arbeit, die Journalisten machen, die sie machen müssen, damit halt die Öffentlichkeit Wind davon bekommt. Und in dem Fall muss ich einfach sagen, finde ich es wahnsinnig unintelligent von dem Vater. Es ist auch nicht das einzige Interview, das er gegeben hat. Es klingt jetzt auch nicht so, dass er bedrängt worden wäre.
Mhm.
Ich habe mehrere Videos geschaut, wo der Vater Interviews gibt, etc. Auch die Mutter von Pascal ist vor der Kamera gestanden und man muss einfach sagen, die sind sehr, sehr fest mediengeil.
Mhm.
So kommt es auch rein. Und es ist halt eben einfach nicht wirklich intelligent, weil es gibt Gründe, warum die StrafverteidigerInnen ihren Mandanten vielfach sagen, sie sollen schweigen. Grund dafür ist, dass Schweigen vor Gericht mit Abstreiten gleichgesetzt wird. Wenn jetzt aber MandantInnen redet, kann es gleich mal passieren, dass man etwas rauslässt, was man vielleicht nicht so meint, oder man sich auch mal verplappert und dann hat die Gegenseite einen Vorteil.
Ja, oder wo auch die Anwälte können uminterpretieren oder irgendwie anders verwenden oder einfach eben, manchmal ist einfach gescheiter Ruhe geben.
So. Ja, ich muss jetzt auch sagen, ich höre den Podcast von Bayern 3 und der ist ja mit dem Dr. Alexander Stevens, einem Anwalt oder besser gesagt einem Verteidiger. Und er sagt immer so, egal ob ihr schuldig sind oder nicht, wenn ihr von der Polizei verhört werdet und auch wenn es euch nicht so vorkommt, dann sagt nichts ohne einen Anwalt oder eine Anwältin. Weil es ist halt einfach wirklich so, wir sind nicht geschult auf das. Mhm. Die Polizei schon.
Mhm.
Und sie können sehr gut wie das einem glauben machen, ja, aber sie sind ja unschuldig. Sie können ja etwas sagen. Und ich glaube, genau so ist es jetzt auch bei dem Vater. Der hat das Gefühl, sein Sohn sei unschuldig oder auf jeden Fall nicht der Haupttäter. Mhm. Er kann ja jetzt etwas sagen. Aber jedes kleine bisschen kann daraus rausgenommen werden und halt gegen einen verändert werden. Das ist wie der Satz, alles, was sie sagen kann und wird vor Gericht gegen sie verwendet werden, wo man immer in diesen Serien sieht.
Mhm. Ja, da muss ja die Polizei auch sagen, sie müssen ja die Leute, die es verhören, auch aufklären zuerst. So. Und euch steht ein, oder dir steht ein Anwalt da, wenn du einen willst.
Mhm.
So.
Mhm.
Und ja, nimm den Anwalt.
Ja, unbedingt. Unbedingt. Nicht. Also nicht, dass wir jetzt irgendwie das Gefühl haben, unsere Hörerschaft ist kriminell oder so. Müssen sie auch gar nicht sein, für das können sie das mal unter Verdacht stellen oder irgendetwas. Aber es ist halt einfach wirklich blöd, weil bringen tut es dir nichts. Wenn du schweigst, tust du es abstreiten. Aber wenn halt irgendjemand in deinem Umfeld oder du selber nur einen Satz oder ein falsches Wort rauslässt, dann kann das den ganzen Fall kehren und dich halt ja, dafür behaften in dem Sinn. Und eben der Vater, der schnurrt jetzt wie ein Buch. Und ich muss auch sagen, das hat er nicht nur gegenüber vom Blick, das hat er auch gegenüber von einem regionalen Fernsehsender. Und es ist halt einfach wirklich eine Beweislast, wo die Polizei ja eigentlich, die haben es vorher noch nicht gehabt, aber durch das, dass er jetzt halt auch nochmal sagt, so, ja, mein Sohn, vielleicht ist er nur dabei gewesen. Ich meine, das hilft ihm überhaupt nicht. Klar, wenn der Vater würde sagen, mein Sohn macht so etwas nicht, nein, das kann ich mir nicht vorstellen, ja. Aber wenn schon der Vater davon ausgeht, dass der Sohn ja rein theoretisch daran beteiligt sein könnte, dann, ja, also, eben, normalerweise sind die Eltern die Letzten, die denken, dass ihr Sohn oder ihre Tochter irgendetwas Kriminelles gemacht hätte. Und wieso sollte jetzt der Richter oder die Richterin dann mehr Vertrauen in Angeklagte haben, wenn sie schon die Eltern nicht haben? Am Anfang bestreitet Pascal alle Taten. Nach und nach redet er sich aber mit seinen Erzählungen immer mehr in Rage. Bei all diesen Vernehmungen, den Gesprächen mit verschiedenen GutachterInnen und den AnwältInnen wird klar, der Pascal ist nicht der Hellste. Er verstrickt sich immer wieder in Widersprüche, belastet sich mit seinen Aussagen selber und wirkt wahnsinnig dümmlich. Er begreift auch nicht, dass, wenn er an einem Gutachter alles erzählt, das Ganze ins Protokoll aufgenommen wird und natürlich vor Gericht gegen ihn verwendet wird. Wenn es dann vor Gericht darum geht, über die Gefühle während und nach der Tat zu reden, redet der Pascal auch immer von «Mä». «Mä» vermisst ihn halt schon ein bisschen. «Mä» hat doch das nicht so wollen und «Mä» hat keine Kontrolle mehr gehabt. Vor Gericht werden ihm dann auch Fragen zu dieser Tat gestellt, die er alle immer widersprüchlich beantwortet. Er wirkt wie eine Mischung aus dumm und arrogant. Er ist kalt und zeigt kein Gefühl, halt auch, weil er immer in der dritten Person «meh» redet. Und weder in Bezug auf die Tat noch in Bezug auf die Strafe, die schon auf ihn wartet, zeigt er irgendwelche Emotionen. Immer wieder entschuldigt er sich, aber nicht für die Tat, sondern dafür, dass er so antwortet oder dafür, dass er sich widersprochen hat. Und er begründet das damit, dass er nervös sei und das sei ja das erste Mal und so. Schlussendlich ist es wirklich so, dass er die Tat zugibt. Also er sagt einfach, er hat es gemacht. Und eben, er kann wie fast nicht mehr anders, weil er hier das erzählt und hier dieses erzählt. Und irgendwo hat er immer die Worte erzählt, aber irgendwo dann halt eben wieder nicht mehr. Vor und während der Verhandlungen hockt Pascal Lenzburg in Haft. Weil er aber wegen Strafverfahren die Sozialleistungen abgeklemmt worden sind, ist er in Geldnot und schreibt seinen Eltern einen Brief. Und den möchte ich euch jetzt schnell vorlesen, weil er sagt recht viel über Pascal seinen Bildungsstand aus. Er hat zuerst einen Anreiz an seine Eltern, die Namen muss ich jetzt nicht unbedingt nennen, die sind nicht so relevant. Er schreibt aber auf jeden Fall die Namen und nicht «Hallo Mami, hallo Papi». «Bin seit dem 8.4.21 in Lenzburg». ZG, das ist eigentlich die Abkürzung von Zug, Lenzburg liegt im Aargau. Als ich ankam, sprechte ich mit dem Wärter über Jenstes und somit erfahren, dass ihr nicht unbedingt auf Lenzburg zu kommen müsst, um mir Geld zu bringen, sondern könnt ihr mir das Geld schicken im Gover, also G-O-U-V-E-R, oder per Einzahlungsschein mir zuschicken. Zurzeit bin ich im Minus, heisst, kann mir nichts leisten, deshalb bitte euch, so rasch wie möglich es zu machen. Habe kaum Möglichkeiten hier im Gefängnis, deshalb bitte ich euch. Und ich muss auch sagen, Gross-Kleinschreibung stimmt überhaupt nicht. Wir haben es jetzt auch gehört, Satzstellung stimmt überhaupt nicht. Es ist so zum Teil Schweizerdeutsch geschrieben, aber nicht einmal das. Es sind zum Teil keine gerade Sätze. Es ist ganz, ganz, ganz schlimm.
Wieso in der ersten Klasse? Dann habe ich doch so geschrieben.
Und auch die Schrift, ich poste ein Foto auf Insta, auch die Schrift ist wie die von einem Erstklässler, wirklich. Und so richtig, richtig schlimm. Also ich glaube, ganz ehrlich, wie böse es klingt, aber ich glaube, ich habe in der ersten Klasse schon besser Deutsch geredet, Hochdeutsch, wie er jetzt hier im Brief schreibt.
Ja, so mit Kolleginnen und Kollegen habe ich immer so aus Spass Hochdeutsch
geredet. Wie geht es dir? Mir geht es gut. Ja. In den Briefen, ja. Ja, eben, und das ist so, also es ist wirklich tragisch. Mhm. Wie schon gesagt, seine Eltern posieren immer wieder für einen Blick und andere Medien. Und ein anderes Mal passiert die Eltern für einen Blick mit einem Mandala, der ihren Sohn ausgemalt hat aus dem Gefängnis. Die beiden geben weitere Interviews und zelebrieren sich als trauernde Eltern, die ihren Sohn verloren haben, weil er zum Mörder geworden ist. Die Mutter von Pascal sagt nach dem Geständnis von Pascal, eine schwere Zeit ist es für uns alle. Aber mit Opferfamilien hätte sie bis jetzt keinen Kontakt gehabt. Es wirkt wie ein riesiger Spott gegenüber den Eltern von Dejan. Halt einfach, sie tut sich selber so in die tragische Rolle. Oh mein Gott, Hilfe, mein Sohn wird jetzt angeklagt. Und ja, nein, mit dem Dejan hätte sie jetzt noch keinen, oder mit der Familie von Dejan hätte sie jetzt noch keinen Kontakt gehabt. Am 25. Januar 2022 erhebt die Staatsanwältin Anklage wegen Mord. Der Prozess findet nicht in einem der kleinen Gerichtssäle statt, wo man normalerweise drin sitzt, wenn über einen Fall verhandelt wird. In einer Einsatzzentrale der Aargauer Kantonspolizei tritt Pascal vor den Richter. Es hat so viel Publikum, dass nicht alle in einen kleinen Saal gepasst hätten. Man musste ausweichen, aber das nicht zum ersten Mal. Nur ein paar Jahre vorher ist im gleichen Raum auch über den Vierfachmörder von Rupperswil geurteilt worden. Und auch wenn das grosse, dreckige Fußstapfen sind, die Pascal hier reintrampelt, würde ich nicht sagen, dass diese Tat am Bruckerberg auch nur ein bisschen weniger schlimm gewesen wäre.
Ich weiss so nichts über den Fall. Also ich weiss, dass der Dejan in dieser Höhle reingetan worden ist und gestorben ist. Das habe ich gewusst ungefähr. Und jetzt zum Beispiel da mit dem, dass im gleichen Saal ist wie der Vierfachmörder von Rupperswil. Oh mein Gott, das ist auch irgendwie krass. Und auch zum Beispiel, dass der Pascal immer wieder an dem Ort ist und dass es ein Jahr gegangen ist oder mehr, bis der Jan mal gefunden wurde. All das Zeug. Ich habe so keine Details zu dem Fall gehabt. Oh, es erstaunt mich einfach alles irgendwie mega.
Es ist mega schockierend irgendwie. Ich glaube, der Fall ist zwar auch recht gross. Ich weiss, ich habe es ein bisschen mit den grossen Fällen, aber das ist, ich wollte den Fall unbedingt jetzt machen, weil er jetzt nochmal vor Gericht ist. Darum kommen wir nachher nochmal. Es ist halt wirklich ein sehr vergleichbarer Fall, auch wenn die Tat komplett anders ist, wenn der Täter komplett anders ist, wenn das Opfer komplett anders ist. Aber es ist so abartig, weil, gell, der Weg am Bruckerberg, da bin ich vor einem halben Jahr mit meinen Eltern gewandert. Und ich habe nicht gewusst, dass das der Weg ist. Du bist auf den Bruckerberg und dann bist du weitergelaufen und dann irgendwann ist die Aarau wieder runtergekommen. Und als ich in der Recherche drin war, war ich so, warte mal, das kenne ich. Und dann ist dort hoher Stell draufgegangen. Da musste man zuerst Stegen hochlaufen. Dann kommst du oben in den Wald rein. Wir haben die Brücke angefangen. Wir sind auch am Bahnhof sind wir losgelaufen. Wir sind nicht bis zu der Sandsteinhöhle nur. Aber gleich, es ist so mega, mega nah, genauso wie eben der Fall Rupperswil. Und so, es passiert nebenzu. Und das ist so abartig. Und ich finde das so abartig bei Schweizer Fällen. Und mir empfiehlt das immer irgendwie, weil man muss eine gewisse Distanz aufbauen zu diesen Fällen. Mhm. Aber es geht halt eben nicht immer. Und jetzt gerade die zwei sind in unserem Alter.
Mhm.
Also der Dejan war so alt, wie ich jetzt bin. Der Pascal zu der Tatzeit so alt wie du.
Mhm. Oh Gott, stell dir vor.
Schamartig, oder? Ja, ey, pass auf, Mutter, gell? Nein, ah, ja, ich finde es halt Ich finde es eine Katastrophe. Und jetzt eben ist es im gleichen Gerichtssaal, oder besser gesagt, es ist ja kein Gerichtssaal, es ist ja ein Raum von der Kapo, zu Bruck, wo man hat müssen nehmen, damit alle Leute dort reinpassen. Das hat so einen riesigen Auflauf gehabt, weil alle Medien haben wollen kommen. Es sind nicht nur die halt vom Aargau gewesen, sondern es sind alle gekommen.
Mhm.
Auch völlig verständlich, weil man kann sich das gar nicht vorstellen. Man hat sich das nicht können vorstellen, dass so etwas passiert. Und dann noch so junge, ich weiss noch, wenn ich das erste Mal von diesem Fall mitbekommen habe, dann habe ich mir zwei ältere Männer vorgestellt. Weil das immer von Männern drin war. Obwohl ich bei beiden glaub, nicht kann sagen, dass man von gestandenen Männern reden kann. Der eine war mega ein Scheucher, ein Eindrückter, er gestottert. Und der andere ist sowieso wie ein zu gross gewachsener Teenager. Also,
Also das Stottern ist ja nichts Schlimmes, aber gleich ist ja wie einfach allgemein in der Persönlichkeit vielleicht noch nicht so weit gewesen, dass man als Erwachsene...
Absolut, absolut. Ich meine einfach mehr so von dem Verschöpften her. Und ich sage auch nicht, dass das keine erwachsene Personen sind oder dass es keine Männer sind. Überhaupt nicht. Okay. Bitte, liebe Männer, haben nicht das Gefühl, dass ihr irgendwie stark sein und Mutproben machen, damit ihr ein Mann sind. Überhaupt nicht. Mm-mm. Die brüllen, das sind Männer.
Ja.
Nein, aber ja, du weißt, was ich meine. Und das ist so... Es ist mega straub. Und eben, Bruck, ich bin vorhin zum Daherfahren am Brucker Bahnhof vorbei und also dachte, oh, fuck my life. Dort haben sich die getroffen. Und ja, schlimm. Aber ich würde sagen, wir machen weiter.
Yeah.
Die Stimmung im Saal ist bedrückend. Am Dejan und seine Familie ist dort. Sie werden das Zeug innen aussagen. Sie sind durch Blickschutzwände von den Medien und vor allem vor dem Angeklagten geschützt. Der Pascal wird mit Handschellen und Fußfesseln in den Saal geführt. In dem Moment brechen die Mami von Dejan und seine Schwestern in Tränen aus. Und das ist auch nicht das letzte Mal. Die Trauer begleitet den ganzen Saal noch für den Rest der Verhandlung. Man kann es fast nicht glauben, dass das käsige Milchbubi, der ein paar Kilo zu viel auf der Rippe hat, der Mörder ist. Er wirkt wie ein pubertierender Teenager. Sein Gesicht ist durch eine Hygienemaske verdeckt. Darauf liegt seine dicke Hornbrille. Die Strähnen von seiner schlecht frisierten Pilzfrisur verdecken dann noch das letzte bisschen Haut vom Gesicht. Ganz vorne wird er von der Polizistin platziert. Direkt vor seinen Eltern, die mit dunklen Jeans, grünem Faserpelz und Socken in den Sandalen im Partnerlook erschienen sind.
Fuck, ihr Sandalen?
Ja.
Oh mein Gott, sorry.
Der Richter eröffnet die Verhandlung damit, dass er Pascal vorlegt, was ihm vorgeworfen wird, und fragt ihn, ob er das verstanden habe. «Ja, aber können wir kurz eine Pause machen? Ich muss aufs WC», sagt der Angeklagte. Obwohl sie noch kaum angefangen haben, gewährt der Richter Pascal die Pause. Die Polizisten führen ihn wieder raus. Nach ein paar Minuten werden die Zuschauenden unruhig. Der Angeklagte hätte eigentlich schon lange wieder zurückkommen müssen. Irgendwann kommt der Polizist in den Saal und tritt ans Richterpult. Er flüstert dem Richter etwas zu, worauf aber der aufsteht und mit dem Verteidiger von Pascal den Saal verlässt. Der Beschuldigte zeige Anzeichen von Angstzuständen und weigere sich, wieder zurück in den Saal zu kommen. Für die Angehörigen von Dejan fühlt sich das an wie ein weiterer Schlag ins Gesicht. Jetzt muss der Prozess ohne Pascal weitergeführt werden, weil der sich weigert. Die Situation ist eine Absurdität jetzt wirklich nicht mehr zu überbieten. Während der Pascal wieder in seiner Zelle sitzt, werden die Familienmitglieder von Dejan als Zeuginnen befragt. Sie erzählen von dem Ausflug im Tessin und dem Absturz. Dass ihr Sohn das Gefühl hatte, von Pascal geschöpft worden zu sein. Sie erzählen, wie es ihnen gegangen ist, wo sie nicht gewusst haben, wo ihr Sohn ist. Und sie erzählen, wie es jetzt ist, wo sie wissen, was passiert ist. Der Täter kommt das alles nicht mit über. Der Schmerz und die Verzweiflung, die er ausgelöst hat, die er ihnen den Dejan so grauenvoll entrissen hat.
Ich finde das so respektlos. Logisch, vielleicht hat er Angstzustände. Und dann, wenn es wirklich so ist, ist es auch blöd, logisch für ihn. Aber trotzdem ist da wie nochmal so ein Schlag in die Fresse für die Angehörigen. Und nein!
Absolut. Vor allem, es ist so... Ey, Entschuldigung, du hast das alles ausgelöst. Die Leute sind all weg dir da, du verdammter Doppel. Entschuldigung. Aber jetzt setz dich auf deinen blöden Arsch und lass zu, was dir vorgeworfen wird.
Ja, und vor allem auch, was die Angehörigen zu sagen haben, was du für Schmerzen ausgelöst hast. Irgendwie habe ich das Gefühl, Täter oder Täterinnen die nicht vor Gericht sind, zum Teil auch in Amerika und so, müssen sie manchmal irgendwie nicht vor Gericht erscheinen, keine Ahnung. Und ich habe das Gefühl, dann checkst du das Ganze viel weniger oder es kommt viel weniger näher an dich an, als ja. Täter oder Täterin. Mhm. Mhm. Weil es einfach so, weil du die Emotionen, die du auslöst, die negativen Emotionen, die Ängste, die Trauer, einfach nicht mitbekommst.
Mhm. Du musst den Menschen, wo du so etwas Schreckliches angetan hast, nicht in die Augen schauen. Und ich glaube, das ist auch das, was bei ihm die Angstzustände ausgelöst hat. Einfach, dass er gesehen hat, dass er so etwas angerichtet hat. Dass er jetzt der ist, der auf der Anklagebank hockt. Dass er jetzt der ist, der über ihn verhandelt wird, weil er einen Mord begangen hat.
Mhm.
Am zweiten Verhandlungstag will der Pascal noch immer nicht zurück in den Saal. Darum werden das mal Kameras installiert, wo der Anklagte im Nebenraum zugeschaltet wird. Während seiner Befragung sitzt er alleine in dem Zimmer, bewacht von ein paar Polizistinnen. «Ich bin gerade ziemlich nervös», sagt der Pascal, ohne dass ihn jemand noch gefragt hat. «Es klingt schon noch kompliziert für ihn», sagt er im monotonen Ton. Allgemein sind die Aussagen, die er macht, immer sehr fest auf sich selber bezogen. Hinter jede Antwort, die er am Richter gibt, setzt er noch irgendeinen Satz, dass er nervös sei und zittere. Der forensische Psychiater sagt über Pascal, dass er an einer Aufmerksamkeitsdefizitstörung leide, an ADHS und unterdurchschnittlich intelligent sei. Er habe einen IQ von knapp 70 Punkten. Normalerweise sagt man, dass Leute mit einem IQ unter 71 eigentlich schon fast eine geistige Behinderung haben. Der durchschnittliche IQ liegt bei 90 bis 110 und dort ist er halt wirklich weit, weit drunter. Zwar hat der Psychiater bei der Begutachtung der Akte immer wieder Situationen gefunden, wo der Pascal gehandelt hat, wie ein ganz normaler Mensch. Trotzdem erfüllt der Anklagte die Kriterien für eine Persönlichkeitsstörung. Der Richter will herausfinden, warum der Pascal die Tat begangen hat. Er stellt ihm immer wieder Fragen, konfrontiert ihn mit Widersprüchen, wo er sich im Vorhinein drin verstrickt hat und versucht, irgendwelche Aussagen aus dem Anklagten rauszulocken. Aber die Antworten von Pascal sind immer die gleichen. «Ich weiss es nicht mehr, das kann ich nicht mehr sagen. Ich weiss nicht, was ich dort mal gesagt habe und das ist mir alles zu kompliziert.» Einmal hat er bei der Polizei als Grund für die Tat angegeben, dass der Dejan doch mal hätte sollen merken, wie es ihm in seiner finanziell eingegangenen Situation gegangen ist. Der Richter spricht ihn darauf an und fragt, wie er darauf käme, dass das irgendwie vergleichbar sei, dass man den Dejan in eine Höhle hineinspürt mit seinem finanziellen Status.
Ja, und vor allem hat ja der Dejan alles gezahlt, ja. Für Pascal.
Absolut, absolut. Ja, aber Pascal antwortet mit, ich weiss es nicht. Und Pascal hat auch mal gesagt, als man ihn gefragt hat, wieso er die Tat begangen hat. Ja, es ist halt alles so schnell gegangen, sagt er auch immer wieder. So, ja, dann ist es halt schon passiert gewesen, aber er ist ja immer wieder dort rauf zu dem Berg und hätte ihn ja nochmal befreien oder auch wenn er nachher seine blöde Servil abbrötelt hat vor dem Höhleneingang. Er hätte ja können sich umentscheiden und den Stein wegrollen, aber das hat er nicht gemacht.
Ja, also das ist gar keine Ausrede, dass es einfach schnell gegangen ist. Schnell den Stein vorne hingeschoben, fair. Das ist vielleicht, logisch ist schwer und so, aber ist vielleicht noch schnell gemacht. Aber dann noch alles eingraben, dann noch tausendmal wieder dort hinlaufen und immer noch nicht den Stein wieder wegrollen.
Ja, ja. Ich meine, er hat ein ganzes Jahr lang geschwiegen. Mhm. Er hat in diesem Jahr lang auch einfach das Leid verkürzen oder die Ungewissheit verkürzen, besser gesagt.
Mhm.
Und das hat er nicht gemacht. Der forensische Psychiater bescheinigt Pascal während der Tat volle Schuldfähigkeit. Das heisst, dass der Pascal für sein Handeln die vollen Konsequenzen muss tragen und nicht wegen irgendeiner Krankheit ein milderes Urteil sollte bekommen. Jetzt stellt sich aber noch die Frage, ob die Persönlichkeitsstörung und die unreifen Persönlichkeitstypen therapierbar sind. Der Pascal hat schon in seiner Zeit in U-Haft mehrere Therapien bekommen, aber wirklich mitgenommen hat er nichts daraus. Das Problem sind die ganzen Krankheiten, die sich überlappen. Alle führen schliesslich zu einem Aggressionsproblem. Und wenn der Pascal keine Ergebnisse zeigt, ist es sehr unwahrscheinlich, dass er jemals ungefährlich wird. Dass er nicht lernfähig ist, hat er schon vor dem Prozess gezeigt. Zuerst war er nämlich in Solothurn in einem Gefängnis. Dort hat er einen Mitinsassen in der Gemeinschaftsküche mit einem Brotmesser verletzt. Der hat ihn provoziert und gesagt, er solle seine Mutter ficken. Sorry, aber das hat Pascal so erzählt. Die Überwachungskameras zeigen aber nichts von dem Anpöbeln vom Mitinsassen. Es sieht so aus, als würde sich der Pascal jetzt dann einfach gerade eine Scheibe Brot abschneiden, so auf der Videokamera. Plötzlich dreht er sich und schlägt dem anderen mit dem Messer ins Gesicht. Dort hinterlässt er mit der scharfen Seite des Messers eine lange Schramme, dreht sich wieder um und schneidet mit dem gleichen Messer eine Scheibe Brot ab. Als wäre nichts passiert. Er schoppt sich die Scheibe ins Maul und zottelt davon.
Mit dem blutigen Messer?
Ja. Also ich weiss nicht, wie viel Blut das dran hatte, weil meistens, wenn du Schnittwunden verpasst, dann geht es ja noch einen Moment, bis es blutet. So tief ist sie dann gleich nicht gesehen, aber halt trotzdem mit der scharfen Seite von dem Brotmesser und einfach aus dem Nichts, er kehrt sich um, schlägt ihm mit dem Brotmesser ins Gesicht, dreht sich wieder um, als wäre nichts gewesen.
Ja.
Für die Staatsanwältin ist das der Beweis, dass beim Pascal Therapie nichts nützt. Eine Massnahme für junge Erwachsene kommt für sie nicht in Frage. Die wäre nämlich auf 4 Jahre begrenzt, also das Jugendstrafrecht. Und das kann es dann aber wirklich nicht sein. Sie fordert eine mehr als 16-jährige Freiheitsstrafe wegen versuchtem und vollendetem Mord. Dazu eine kleine Verwahrung. Der Richter fragt Pascal nochmal, was er sich denn wünsche, ob er nicht irgendwelche Träume hat. Der Pascal erwidert darauf, dass er wieder frei sein will und dafür muss er die Therapie machen. Darum will er das auch. Klingt einsichtig. Aber der Richter fragt, was er glaube, was er für eine Strafe denn überkommt. Darauf abend Pascal, ich weiss es nicht, ich bin kein Richter, das müssen Sie entscheiden. Und das halt alles in so einem kalten Ton.
Mhm.
Bevor der Richter dann das Urteil bekannt gibt, kommt der Pascal noch das letzte Wort über. Unsicher und zittrig hebt er das Blatt, wo er jetzt seine letzten Worte davon vorliest. Mit dem ersten Satz ist allen im Gerichtssaal klar, dass der minderintelligente, spätpubertierende 23-Jährige die Worte nicht selber geschrieben haben kann. Ohne jegliche Emotionen liest er den Text, wo darauf steht, dass es ihm leid täte und dass er sich für die Tat entschuldige. Man kauft es ihm aber nicht ab und währenddem sein Gesicht riesig vom Nebenraum auf die Leinwand projiziert wird, schütteln die Angehörigen um den Kopf. Die Kälte, die beim Dejan zum Tod geführt hat, spiegelt die Kälte vom Täter wieder, sagt der Richter bei der Urteilsverkündung. Es sei ein unmenschliches und bestialisches Verhalten und darum besonders grausam zu werten. Der Pascal wird vom Bezirksgericht Bruck einstimmig wegen versuchtem Mord und Mord zu einer Freiheitsstrafe von 19 Jahren und 2 Monaten verurteilt. Dazu kommt eine stationäre therapeutische Massnahme, also eine kleine Verwahrung. Vielleicht muss ich schnell erklären, warum versuchter Mord. Hier geht es um das Tessin, wo man jetzt davon ausgeht, dass er den Dejan geschöpft hat und ihn dabei schon hat versucht zu ermorden.
Mhm.
Auch wenn das Urteil vorgetragen wird, zeigt der Pascal keine Emotionen. Sherin, was meinst du zum Urteil?
Ich finde es krass, dass er so viel Ja bekommt, weil er ist gleich 19 war bei dieser Tat und er hat einen recht viel kleinere IQ wie normal ist. Und irgendwie, logisch, er ist mega kalt und er hat eine brutale Tat gemacht und alles. Und sieht es vielleicht auch nicht richtig ein. Aber ich habe das Gefühl, gleich, wenn du 19 bist, bist du noch heranwachsend. Und durch seinen tiefen IQ habe ich auch das Gefühl, er kann es wie nicht ganz abschätzen. Logisch, die Gutachter haben ihm die volle Schuldfähigkeit zugesprochen. Und ich weiss das ja nicht besser wie die Gutachter, aber ich würde gleich irgendwie sagen, dass ich das Gefühl habe, es könnte schon irgendwie ein bisschen sein, dass er das wie nicht so ganz checkt. Oder ich weiss nicht, es kommt mir halt einfach über, dass es nicht ganz, ja, dass es nicht ganz checkt, weil er einfach nicht ganz der Hellste ist und vielleicht auch nicht das Ausmaß so kann wahrnehmen. Ich weiss nicht. Darum hätte ich wie eine Strafe erwartet, die auch sicher Gefängnis ist und auch sicher Therapie, was ja ist, aber vielleicht ein bisschen leichtere.
Ich muss auch sagen, mich hat es schockiert, dass der Richter die höhere Strafe ausspricht, wenn er die Staatsanwaltschaft gefordert hat. Die Staatsanwaltschaft hat 16 Jahre und etwas gefordert und der Richter spricht jetzt das Urteil von 19 Jahren und 2 Monaten aus. Das hat damals, glaube ich, alle ziemlich überrascht, aber so, mit den Leuten, die ich geredet habe, die haben gesagt, er hat jetzt mal so kalt gewirkt und so uneinsichtig und so, als wäre es ihm völlig egal. er hockt dort in dem Gericht und als wäre es ihm scheisse gleich. Ja. Was jetzt passiert und dass jetzt der Dejan tot ist, es war ihm so gleich gewesen. Und
ja.
Ich glaube, die Grausamkeit und die Kaltblütigkeit und halt auch die Grausamkeit von der Tat. Ich meine, der Dejan ist lebendig begraben worden. Mhm. Er ist über 24 Stunden in dieser Höhle gelegen. Hat Todesängste gehabt, hat gefroren, hat also das Schlimmste durchgemacht, was ich mir vorstellen kann.
Ja, echt.
Und es ist nicht irgendwie schnell gegangen, sodass ihm die Luft weggegangen wäre und er irgendwie verstickt wäre. Ich meine, wenn, sagen wir jetzt mal, Sauerstoffmangel ist, sagen wir, es wäre kein Sauerstoff mehr reinkommen, dann wäre er irgendwann eingeschlafen. Aber das ist er nicht, weil er hat immer genug Sauerstoff bekommen. Aber es ist einfach so kalt geworden, dass er ohne Jacke dort drin verfroren ist. Wäre er nicht verfroren, wäre er dort drin verhungert.
Ach.
Oder verdurstet. Und
ja.
Das ist so grausam. So grausam. Und man sieht, dass der Pascal die Tat geplant hat. Ich meine, er hat ihm im Voraus geschrieben, komm auf diesen Zug, wir gehen auf die Brücke, wir gehen die Brückenberge rauf, wir gehen das und dieses und jenes und er hat die Sandsteinhöhle angepeilt, er hat die gekannt, er hat gewusst, was er macht.
Was ich aber irgendwie auch noch krass finde, wir haben häufig so Fälle, wo jemand aktiv tötet, wo jemand mit der Pistole kommt, schiesst, wo jemand mit dem Messer kommt, stecht, wo jemand irgendwie schlägt, einfach aktiv etwas macht und dann zu einer Verletzung oder zum Tod führt von jemand anderem. Und da ist es so passiv. Du sperrst ihn einfach ein und wartest.
Das finde ich auch so entwürdigend.
Ja,
so,
also Sandra ist logischerweise auch entwürdigend.
Aber logisch, aber du hast nicht einmal die Eier, jetzt um den Mord so durchzuführen, dass jetzt du einfach eine Pistole oder einen Stein nimmst. Sondern er lässt ihn selber in die Höhle reinkriechen. Quasi noch so, er ist ja selber dort reingegangen.
Darum hat er wahrscheinlich auch das Gefühl, es sei nicht so schlimm, weil es wie nicht er gemacht hat. Logisch, er hat es gemacht, er hat den Stein vorne reingeschoben, er hat ihn dort reingezwungen. Aber ich habe das Gefühl, er hat wie das Gefühl so, ich habe ja nichts Schlimmes gemacht, ich habe nur dort reingedingselt und gestorben ist ja selber.
Ich muss aber ganz ehrlich auch sagen, ich finde es wichtig, dass er für voll schuldfähig erklärt worden ist. Weil ich habe das Gefühl, wäre es nicht geworden, hätte man das so abgestempelt, Leute mit einer Persönlichkeitsstörung, Leute mit einem Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom, die brauchen das. Und so ist es ja absolut nicht.
Nein,
also,
ja.
Entschuldigung, sagen wir, ein Drittel der Bevölkerung hat ADHS. Vielleicht wissen wir es nicht, aber und das ist keine schlimme Krankheit, einfach mal zu sagen. Und auch eine Persönlichkeitsstörung ist keine schlimme Krankheit.
Voll. Wenn du es diagnostiziert bekommst, kannst du lernen, mit dem umzugehen. Und
absolut.
So. Und es gibt Medikamente, logisch, es werden nicht alle Medikamente dagegen und so, aber man kann damit normal leben.
Absolut. Und auch mit einem niedrigen IQ kann man normal leben. Man braucht vielleicht Hilfe und man braucht vielleicht Unterstützung und man macht vielleicht etwas anderes. Und nicht unbedingt das Mathe-Studium, aber man ist trotzdem selber für seine Taten verantwortlich.
Ja, voll.
Und
man muss nicht, überhaupt nicht, also man sollte,
nein. Man darf nicht morden.
Man darf nicht zum Mörder werden, ja.
Ja, absolut. Im März 2024, also vor einem Monat, hockt Pascal wieder vor dem Richter. Das mal im Saal vom Aargauer Obergericht. Zwar hat er seine Strafe für den Mord am Dejan angenommen, behauptet aber immer noch, ihn nicht geschöpft zu haben, dort im Tessin. Ein Journey-Kollege von mir war an diesem Prozess dabei und ich habe ihn mal gefragt, wie der Pascal dort so auf ihn gewirkt hat, jetzt auch nachdem er ein Jahr in Haft ist. Und er hat mir dann die Nachrichten geschickt.
Angelegt war er, er hatte Trainerhosen und Crocs und so ein T-Shirt. Ich bin fast ein bisschen erschrocken, als ich ihn das erste Mal gesehen habe, dort vor dem Gericht reinlaufen. Weil er eigentlich gar nicht aussieht wie ein Mörder oder wie man sich vielleicht einen Mörder vorstellen kann oder sich vorstellt. Er hat für mich eigentlich einen sehr unscheinbaren Eindruck gemacht. Ein kindliches Bübli eigentlich. Eine eigene, in sich versunkene Person, vielleicht irgendwie ein Gamer oder sonst ein Einzelgänger. ja, wie ein bisschen einfach eine verwirrte Person, wo du es gar nicht würdest zutrauen, dass der zu so etwas fähig war. Ja, ich konnte irgendwie nicht richtig daraus schliessen, wer überhaupt weiss, was er gemacht hat und was das bedeutet. Er hat viele Fragen gar nicht verstanden. Und auch gewisse Wörter, wo ich jetzt davon ausgegangen wäre, dass man in dem Alter das auch schon mal gehört hat. Zum Beispiel, als er gefragt worden ist, ob er denn nicht einen Gewissensbiss hat. Hat er gefragt, ja, was heisst das? Und also, er hat das gar nicht gewusst, was das bedeutet. Oder? Und so eben ja, viele andere Fragen. Hat er einfach, ja, wie ein Kind, das einfach die Begrifflichkeit gar noch nicht kennt. Und hat er so geantwortet. Und er hat so irgendwie, ja, so das erzählt, als würde es einem Kollegen erzählen. Ja, und dann habe ich ihn dort eingegraben und dann habe ich das gemacht. Aus ihn gefragt haben, ob er dann eben Gewissensbiss hat und er das gar nicht verstanden hat, die Frage. Haben sie dann die Frage müssen einfacher erklären und irgendwie fragen, ja, tut es dir nicht auch leid, dass jetzt dein bester Kollege eigentlich da umgebracht hast? Und dann sagt er einfach so, ja, wenn ich mir es genau überlege, ja, dann ist eigentlich schon schade, habe ich da gemacht. Und einfach in vielen Antworten, so das Kindliche, das Naive, sage ich jetzt einmal, ja, er ist sich gar nicht richtig bewusst gewesen, was er angestellt hat. Und eben einfach immer in dem kindlichen Stil, dass das Gefühl hast, da redet ein Zehnjähriger, oder? Er erzählt jetzt da, ja, wieso hast du die Kollegen gehauen, oder? Und dann sagt er, ja, ich weiss eigentlich auch nicht, wieso, oder? Also, so wie es kleine Kind eigentlich machen, oder? Und, aber was er gemacht hat, ist natürlich etwas ganz anderes. Und dass er in dem Stil eigentlich das kann erzählen, das ist so das Krasse da gewesen, eigentlich.
Ja, irgendwie hat man die Einschätzung von deinem schönen Kollegen irgendwie noch bestätigt, dass der Pascal gar nicht checkt irgendwie oder halt einfach mega fest kindlich noch ist. Und ja.
Mhm, definitiv. Also er ist so, wie soll ich sagen, er wirkt wirklich in einem kleinen Bub, wie er sagt, wie ein Zehnjähriger, wie er seine Sätze formuliert. Wie er redet, wie er auftritt und das, was er am Anfang gesagt hat mit den Kleidern, mit den Crocs und so, das ist einfach Gefängniskleider, die er halt angehört.
Mhm. Aber ich finde es irgendwie auch krass, wenn man irgendwie merkt, dass jemand so mega fest kindlich ist oder irgendwie zurückgeblieben oder einfach eben niedrige IQ hat und keine Ahnung was, kann man denn dem nicht helfen? Oder, also weißt, oder ist es einfach nicht bekannt gewesen vorher, bevor er die Tat gemacht hat? Oder ist da niemandem aufgefallen? Ja.
Ich finde es auch noch schwierig zu sagen, vor allem, er hat ja eigentlich alleine gelebt, gell?
Mhm.
Und du hast wie das Gefühl, er hat mega viele Entwicklungsschritte, die andere gemacht haben, nicht gemacht. Durch das, dass er halt wieder mit beschäftigt war, immer zu streiten und immer aggressiv zu sein und so. Und ich meine, klar, das kommt durch die Erkrankungen, die Aggressivität.
Mhm.
Durch den Mix von diesen Krankheiten. Durch das, dass er halt weniger intelligent ist, ADHS hat und dann auch Persönlichkeitsstörung entwickelt hat, daheim auch nicht unbedingt den Support bekommen hat, den er vielleicht gebraucht hat.
Mhm.
Und das macht viele Kinder aggressiv. Man hat immer das Gefühl, so, ah, die aggressiven Kinder haben sicher ADHS, dann geht das, verwachst sich dann wieder. Und das ist halt einfach nicht so. Und die brauchen die therapeutischen Massnahmen, aber bei ihm ist das halt wie nicht so erkannt worden oder nicht durchgeführt worden auch, weil eben, die Eltern sich nicht allzu fest kümmern. Im Kinderheim ist halt auch immer schwierig, gell? Wer finanziert das Ganze? Und nachher hat er allein gewohnt und ist arbeitslos. Und ja.
Ja.
Ich meine, die Therapie kommt er jetzt über, aber wie man merkt, nützt es nicht wahnsinnig viel.
Ja, bringt es auch nicht viel, aber ja.
Die Revision wird vom Obergericht abgeschmettert und der Richter hält am Urteil von mehr als 19 Jahren Haft fest. Wegen der stationären Massnahmen wird der Pascal aber in eine geschlossene Psychiatrie für schwergestörte Täter überwiesen. Sicher ist, dass er dort nicht wieder rauskommt, bevor man sich nicht zu 100% sicher ist, dass seine Störung definitiv geheilt ist. Und ich glaube, wir können nicht sagen, ob die Störung jemals geheilt wird sein. Es ist mega schwierig zu sagen, ob ein Täter nicht wieder rückfällig wird.
Mhm, ja.
Und trotzdem muss man auch ihm die Chance geben, dass er sich könnte bessern könnte. Dass wenn er jetzt die Krankheiten kann überwinden, dass wenn er damit umgehen kann, dass wenn er wirklich Fortschritt zeigt und seine Haft abgesessen hat und von GutachterInnen als, sagen wir jetzt mal, geheilt angesehen wird, dass er dann wieder da frei kommen will. Ich habe erst gerade letztens in einem Podcast gehört, von wegen wieder resozialisieren. Und das ist etwas ganz, ganz Wichtiges, dass egal, was die Person gemacht hat im Gefängnis, dass sie an dem Gedanken kann festheben, wieder resozialisiert zu werden.
Mhm.
Weil was hebt einem am Leben, wenn man weiss, man wird den Rest von seinem Leben im Gefängnis verbringen? Das ist auch der Grund, warum es lebenslänglich nicht lebenslänglich ist.
Ja, voll.
Es ist nicht mehr menschlich, zu sagen, du bleibst den Rest von deinem Leben in diesen Betonwänden innen. Das ist nicht menschlich, es soll Strafe sein für das, was man gemacht hat. Aber es soll keine Präventivmassnahme sein. Und darum, wenn er wieder geheilt ist und seine Haftstrafe abgesessen hat, finde ich, hat er wieder eine Chance verdient.
Ja.
Wir haben jetzt am Schluss recht viel über Pascal geredet. Und ich würde eigentlich einfach nochmal mit dem Dejan in dem Sinn aufhören. Weil ich glaube, der junge Mann hatte eine mega schöne Zukunft vor sich gehabt. Er hat wahnsinnig liebende Eltern und Schwestern, die halt mega zu ihm gestanden sind und alles für ihn gegeben haben. Und er hatte eine Arbeitsstelle gehabt, die er sehr gut hatte, weil er immer tüchtig gearbeitet hat. Er war dort sehr beliebt im Geschäft, halt einfach weil er, ja klar, er ist vielleicht nicht der Stärkste gsi und nicht der Grösste, aber er war loyal gsi, er war immer pünktlich und immer mit einem Lachen arbeiten. Und ich glaube, der hat seinen Weg sehr gut gemacht. Und ich glaube, dass es mega tragisch ist, dass er in seinem Leben an den Pascal geraten ist. Ich glaube, da haben sich wie zwei gefunden. Der Dejan hat sich im Pascal untergeordnet und der Pascal hat sich an Dejan können, wie soll ich sagen, seine Macht beweisen. Ich glaube, das ist dem Dejan zum Verhängnis geworden. Und an dieser Stelle möchte ich einfach nochmal sagen, wenn jemand von euch das Gefühl hat, jemand in eurem Umfeld oder ihr selber werdet von einer anderen Person unterdrückt, dann redet mit jemandem darüber. Dann das nicht totschweigen, dann das nicht schönreden. Weil wir haben jetzt schon mehrmals in unserem Podcast gesehen, was das kann auslösen kann, wenn man sich eben ja alles einfach immer schön redet und versucht, alles wieder herzubiegen. Das ist auch in einer Beziehung so, wenn, sagen wir jetzt mal, zum Beispiel ein Mann seine Frau dominiert und sie unterdrückt. Ich weiss, es ist einfach gesagt in meiner Position, aber falls ihr irgendwie merkt, jemand in eurem Umfeld wird so unterdrückt und ist in einer so einer toxischen Beziehung oder toxischen Freundschaft, dann redet mit jemandem darüber.
Ja, ich finde den Fall einfach irgendwie krass, weil so aus dem Nichts, es ist so ein normal, also nein, es ist nicht eine ganz normale Freundschaft, aber es ist einfach eine Freundschaft, wo irgendwie ein bisschen lustig irgendwelche komische Challenges gemeistert werden. Und logisch kommt alles von Pascal aus, aber gleich haben sie es ja irgendwie wahrscheinlich auch lustige gehabt zusammen. Sonst, wenn es die ganze Zeit nur mega blöd gewesen wäre, wäre ja der ja nicht mit ihm mit oder mit ihm befreundet gewesen.
Mhm.
Und was aus dem kann passieren, wenn sich die Challenges immer wieder aufstapeln, immer krassere Challenges dazukommen oder irgendwie lebensgefährlichere Challenges und dann einfach so ein perfider Plan irgendwie ausgeheckt wird mit einer eben wirklich den lebensbedrohlichen Challenge, wo man dann einfach verfrüht in einer Höhle. So aus dem Nichts, ich weiss auch nicht, es ist einfach krass, was so eine toxische Beziehung oder Freundschaft kann auslösen und zu wem das dann führen kann.
Absolut. Und ich glaube, damit schließen wir den Fall.
True Crime Tipps.
Ich finde es mega herzig, jemand hat uns geschrieben, sie kommen nicht nachher mit unseren True Crime Tipps. Und ich finde das toll, weil das ist tatsächlich eine Person, die meine True Crime Tipps lässt. Hey, auf allen Ernst, ich irgendwie schaffe ich es schon nicht mehr, so viel zu konsumieren, wie ich da immer alle zwei Wochen True Crime Tipps rausgebe. Und darum gebe ich jetzt heute wieder mal einen Podcast-Tipp ab. Und zwar ist das der Podcast, den ich unglaublich gerne zum Einschlafen höre. Und das klingt jetzt mega makaber, aber es ist ein Podcast, wo man hören kann, wenn man, sag jetzt einmal, wenn es dunkel ist draussen, weil er nicht wahnsinnig gruselig ist. Es geht nicht um die grössten Serienmörder innen und man lernt wahnsinnig viel dabei. Ich habe eine Anfangsfolge schon mal erwähnt. Es ist der Bayern 3 True Crime Podcast. Der Jacqueline Bell und dem Alexander Stevens, eben dem Verteidiger, also dem Anwalt. Und um ganz spezifisch einen Fall zu nennen, der mich wahnsinnig fest gepackt hat und wo ich ausnahmsweise mal nicht können dazu einschlafen. Ich muss sagen, ich schlafe immer zu dem Podcast ein. Weil
ich denke, du schläfst drei Fragezeichen vor, weil
nein.
Du schläfst doch zu dem noch.
Ja, aber das habe ich schon 100 Mal gehört. Das, ja. Kann ich jetzt nicht mehr, das kann ich jetzt nicht mehr dazu einschlafen, weil ich einfach alles schon gehört habe. Also mal kann schon noch dazu einschlafen, aber es ist nicht mehr gleich. Ich habe eine Folge letzte gehört und zwar ist das die Folge 13 von irgendeiner Staffel, die es macht. Und zwar heisst die «Das Oktoberfest-Attentat».
Oh ja, habe ich auch gehört.
Ja, es ist mega, mega heftig. Ein Attentat, das ich nicht auf dem Schirm hatte, in Deutschland am Oktoberfest 1980. Mega spannend, grausam, aber nicht gruselig, wenn ich es so sagen kann. Es ist ein Podcast mit Witz irgendwo, man lernt sehr viel.
Mhm.
Und sie haben so wahnsinnig beruhigende Stimmen, dass ich einfach einschlafen kann dazu. Darum an alle, die nicht nachkommen mit dem True Crime Tipp. So eine Folge geht ungefähr 40 Minuten. Ein paar bisschen länger, ein paar bisschen weniger lang. Und es ist mega toll zum nebenbei hören. Man verpasst nicht viel, wenn man mal ein bisschen irgendwie noch etwas anderes macht oder so. Es ist einfach toll.
Und die beiden sind einfach mega sympathisch. Ich habe es schon mal live gesehen. Und es war einfach so cool gewesen. Noch konnte ich auch noch mit ihnen reden. Ist echt sympathisch und sehr professionell.
Mir kommt gerade Sinn. Ich glaube, dem Podcast haben wir zu verdanken, dass wir heute einen Podcast haben. Weil, wo du dort her bist, hast du mir erzählt, dass du dort hergehst und ich so, was, du hörst True Crime, wie cool. Und dann haben wir auch über True Crime diskutiert und nachher sind wir irgendwie ein paar Monate später darauf gekommen, selber einen zu machen. Also
oh
unbedingt
Gott.
Hören, das sind unsere Anfänge in diesem Podcast, yeah. Wo uns überhaupt nicht gleicht und das finde ich mega schön.
Ja, und weißt du, wieso bin ich dort hin?
Du hast
eigentlich
es gewonnen,
ja,
oder so?
Ich habe die Tickets von diesem Live-Podcast gewonnen. Das heisst, eigentlich machen wir nur unseren Podcast, weil ich Glück hatte und irgendwann mal irgendwelche Tickets gewonnen habe. Also eigentlich machen wir per Zufall davon.
Mega per Zufall. Also wirklich, gut, das ist schon der Horf.
Ja.
Wir haben schon gemerkt, dass wir True Crime lieben, aber so ist das wirklich in unserem Büro aufgekommen.
Stimmt.
Dass wir, glaube ich, jeden Tag über True Crime geredet haben. So, oh, hast du schon gehört, hast du schon gehört. Und ich habe den Podcast jetzt mal noch nicht losgegeben. Du hast irgendein Jahr gebraucht, bis du mich hast davon überzeugen können, dass der Podcast so super ist. Und jetzt schlafe ich zu einem Wein und ich liebe es. Ja, einfach zum Sagen. Ihr müsst den hören. Bayern 3 True Crime. Ist grande.
Ja.
Aber nicht aufhören, uns zu hören. Einfach so zwischendurch.
Genau.
So, nicht, ja, genau. Zum Einschlafen. Uns lassen die Leute zum Einschlafen. Hast du es mitbekommen?
Ja, stimmt.
Ich finde es mega herzig. Dann geht es mal wieder auf den Abdrift. Ich glaube, wir sind beide müde. Der Fall war ein bisschen heavy.
Mhm.
Ich würde sagen, wir sind hier fertig. Und ihr dürft uns gerne auf Insta folgen, Facebook, TikTok. Gibt es noch ein paar Snippets vom letzten Fall, wo ich glaube nicht auf Insta kommen oder so.
Stimmt.
Die ganz straub sind, also unbedingt dort schauen. Und auf uns auf Spotify bewerten und uns folgen auf Spotify. Und da habe ich, glaube alles gesagt, was du normalerweise sagst.
Genau, jetzt hast du meinen Part übernommen.
Entschuldigung.
Aber das ist gut.
Ich habe sonst die ganze Gerät. Ich überlasse dir das letzte Wort. Tschüss zusammen.
Bis in zwei Wochen. Tschüss zusammen.